Mit Markus Toba spreche ich über die Zukunft der Suche. Jetzt gerade vor dem Hintergrund der neuen AI-getriebenen Modelle stehen riesige Umbrüche bevor. Markus erläutert uns, was bisher geschah, wie Google sich in diesem Wettbewerb positioniert, wie Google in den Markt eingreift und welche Initiativen Advertiser jetzt ergreifen können, um diesen Entwicklungen standhalten zu können bzw. erfolgreich da rauszukommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr auf Markus Toba. Moin, Markus.
Moin, Erik.
Ich freue mich nicht nur, weil wir uns vor kurzem erst kennengelernt haben, sondern weil ich schon im Vorgespräch gemerkt habe, mit dir kann man nicht nur breit über Suche und angrenzende Themen, sondern richtig auch in die Tiefe gehen. Und wir wollen heute über den Status quo der Suche und über die Zukunft der Suche sprechen. Für alle, die jetzt denken, wieso denn Suche? Also wir meinen damit die organische als auch die bezahlte Suche. Und für diejenigen, die jetzt sagen, boah, das interessiert mich vielleicht gar nicht so richtig, dann sage ich euch jetzt, hört auf jeden Fall zu, denn die meisten Kaufentscheidungen, fast alle Kaufentscheidungen werden in der Suche vorbereitet, wenn nicht gar sogar im Wesentlichen durch die Suche beeinflusst. Aber dazu gleich mehr. Lieber Markus, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
Ja, gerne. Markus Toba, ich habe vor 24 Jahren in Berlin mal angefangen zu studieren, erst Mediendesign und dann danach Informatik. Habe darauf auf mein Studium die Firma Searchmetrics gegründet und habe die Firma 17 Jahre lang aufgebaut hier in Berlin, war ein SaaS-Unternehmen mit irgendwie 250 Mitarbeitern, habe ein paar Jahre in Kalifornien gewohnt und habe die Firma 2019 verlassen. Suche oder generell SEO war immer mein Steckenpferd, aber ich wollte mehr oder weniger, das kannst du auch ergründen mit Mustererkennung und mit viel Entwicklung und Produkte rund um die Suche, und bin jetzt seit 2,5 Jahren bei Semrush und baue bei Semrush ein komplementäres Produkt zum Semrush Core Business, maßgeschneidert quasi für große Unternehmen, und bin sozusagen total begeistert, was sozusagen alles jetzt passiert rund um Suche, ne, durch viele Automatisierungen, Large Language Models. Ne. Wir haben jetzt die Apple Keynote, die Google Keynote, OpenAI's Keynote innerhalb kürzester Zeit gesehen. Ich glaube, wir fühlen alle sehr, dass da sehr viel passieren wird.
Das Stichwort, was du gegeben hast, nämlich Mustererkennung, ist ja auch gerade eins, was typisch ist für diejenigen, die sich lange nicht nur mit Statistiken, sondern auch mit Outside-In-Analysen beschäftigt haben. Google ist ja, also wir müssen mal sagen, wenn wir hier in Deutschland oder Mitteleuropa von Suche sprechen, meinen wir ja immer noch, und ich sage ganz bewusst immer noch, zu größer 90% Google. Aber Google ist ja sehr, sehr verschlossen, was denn wirklich die eigentlichen Treiber und Trends sind. Und ich habe das Gefühl, zum ersten Mal seit 20 Jahren ist richtig Bewegung im Spiel. 20 Jahre sage ich extra, weil 2004 war für mich so der Kipppunkt, wo Google durch das Paid-Modell die unangefochtene Marktführerschaft, zumindest im E-Commerce, in meiner alten Welt, in meiner alten Heimat, getroffen hat. Jetzt aber gerade durch die Vorstöße aus der künstlichen Intelligenz-Welt scheint so ein bisschen Bewegung reinzukommen. Stimmt das? Also beschreib mal so aus deiner Sicht, wie was bisher geschah vielleicht und warum jetzt auf einmal eine spannende Zeit ist.
Ich meine, Wir selber wissen ja nicht zu 100%, wie die Leute bei Google wirklich sich fühlen oder wie da kommuniziert wird, aber man kann so outside-in so ein paar Sachen sehen, die schon so ein bisschen darauf hindeuten lassen, dass da so Alarmstufe Rot, mindestens Orange bei Google herrscht, weil als ChatGPT 3.5 im November 2022 ja rauskam und ich sag mal, das zu einem bahnbrechenden Erfolg wurde, sowohl beim Consumer als auch beim Business-Anwender, also auch mit dem Gefühl, man kann wirklich Dinge anders lösen, also ich sag mal Probleme, ne, oder Texte generieren und so weiter. glaube ich, dass Google wirklich sehr schnell gemerkt hat, dass durch die Anwendung von AI oder solchen Foundation Models Suche sich grundlegend verändern kann. Und wir haben ja gesehen, innerhalb von ein paar Monaten hat Google Bard rausgebracht. Das war sozusagen der erste Versuch, so mal ein Gegenprodukt zu ChatGPT zu haben. Das ist quasi gescheitert, und zwar richtig, ne, und zwar so stark gescheitert, dass Google den Namen ja auch aufgegeben hat. Jetzt heißt das Ganze Gemini. Ist im Prinzip immer noch die gleiche Technologie. Gemini in meinen Augen funktioniert natürlich viel besser als Bard, aber in vielen Fällen kommt es bei dem Anwender so nicht an. Und Google hat jetzt vor ein paar Wochen auf der Google I.O. Keynote die sogenannten AI Overviews vorgestellt. Das heißt, Webseiten oder mehrere Webseiten werden zusammengefasst in dem Maße, dass der User, wenn er insbesondere nach Informationen sucht, wie zum Beispiel ist jetzt, keine Ahnung, Salz schädlich oder wie reinigt man seine weißen Sneaker, dass Google quasi aus von mehreren Webseiten sowohl Bilder als auch Text zusammenfasst und strukturiert wiedergibt, sodass der User im Zweifel die Webseite gar nicht mehr besuchen muss. Und das ist Googles aktuelle Antwort, AI anzuwenden in der Suche. Ich glaube trotzdem, dass Google extrem viel Sorge hat über die Zukunft der Suche. Ich glaube, man war sich wirklich super sicher, dass eigentlich niemand wirklich Google Konkurrenz machen kann, ne? Weil wir wissen ja, ich meine, es gab ja so sogenannte Blindtests in den USA jetzt mit den Bing-Suchergebnissen und Google-Suchergebnissen. Und wenn man Bing-Suchergebnisse in dem gleichen Layout darstellt wie Google, dann hat der Nutzer gar keine Qualitätsunterschiede wahrgenommen, ne? Also der war mit der Bing-Suche genauso zufrieden wie mit den Google-Suchergebnissen. Das heißt, die Verbindung zu dem Brand und ich sag mal, der User, der Google blindlings vertraut, die ist so groß, dass Google sich halt sehr sicher gewirkt hat. Und jetzt durch LLMs, glaube ich, wird sehr viel passieren. Weil insbesondere in den Bereichen, wo man Informationen von bestimmten Webseiten braucht, wird der User doch sehr glücklich sein, wenn er eher Zusammenfassung bekommt, weil entweder, ne, ich möchte mich gar nicht durch Werbung zugepackte Webseiten durchwühlen und irgendwie gucken, ob ich die Informationen irgendwo finde, oder bevor ich irgendwie mehrere Webseiten besuchen muss und mir irgendwie die Fakten raushole, nutze ich lieber so ein LLM. Und natürlich versucht Google das durch diese AI-Overviews irgendwie hinzubekommen, die aktuell auch nur in den USA verfügbar sind, auch nur, wenn man eingeloggt ist. Also quasi wir selber hier in Deutschland, wir sehen das Ganze noch gar nicht, und es kann auch aus datenschutzrechtlichen Gründen vielleicht auch gar nicht so schnell kommen, also müssen wir mal abwarten. Ist es so, dass Google versucht, den zu kontern, aber ich glaube, der User wird sich grundlegend verändern, wie er sucht, weil zum ersten Mal haben wir jetzt den Punkt, wo der Mensch mit, ich sag mal, Eingaben, also ist ja multimodal, kann der Text sein, also wie natürlich, ne, geschrieben, aber es kann auch Audio sein, also gesprochen oder Video, können diese Modelle Antworten zurückgeben oder halt in der Kombination mit Text und Audio und Video und so weiter. Und das heißt, wenn das so weitergeht, die Entwicklung, dann habe ich in der Regel vielleicht ein anderes Gerät, nicht mehr die Google-Suche, und ich spreche da rein oder ich mache ein Video. Und mir wird das Gerät die Antwort geben, und ich habe die Google-Suche vielleicht gar nicht berührt, habe Google überhaupt nicht besucht. Und das, glaube ich, die Sorge, die Google hat. Ja, und das weiß Google, ne? Google hat ja in deren Keynote auch viele Dinge gezeigt. Die hatten da so einen Schallplattenspieler, der nicht richtig funktioniert hat, ne? Wo dann beispielsweise ein Video gemacht wurde, und hat dann quasi in der Produktdemo Gemini geantwortet, ja, das und das kann kaputt sein oder das und das sozusagen solltest du mal probieren. Das ist halt ziemlich cool. Aber es zeigt ja auch, wenn ein anderes LLM genau das beantworten kann, dann brauche ich Google ja gar nicht, ne? Also das sozusagen, wo wir uns gerade befinden, an so einem Punkt, wo sehr wahrscheinlich das Interface, das der Nutzer nimmt, um Suche zu bedienen, sich vielleicht grundlegend ändern kann. Und dann ist es eben nicht mehr die Google-Suche. Ne? Und ich glaube, und das ist halt auch eine krasse Sache, und dem wird sich Google bewusst sein, ist, wir als Nutzer, wenn wir sozusagen eine Eingabe haben und ein Return, dann wissen wir oft gar nicht, welches LLM im Hintergrund funktioniert. Ne? Wir wissen nicht, ob es Gemini 1.5 ist oder GPT-4o oder Claude V3 von Anthropic. Das wissen wir nicht. Das ist auch egal, weil am Ende wollen wir eine gute Antwort haben. Ne? Und die Modelle, die einfach die beste Qualität liefern, die werden am Ende den Sieg ist auch schon wieder falsch, ne? Weil wenn das nächstbessere Modell kommt, dann ist das nächstbessere ja sozusagen wiederum quasi der Ersatz für das aktuelle Modell. Und das weiß Google, und ich glaube, das wäre schwer für uns vorherzusehen, wie zumindest die nächsten 5 Jahre aussehen werden. Ich glaube, das ist noch sehr einfach für uns zu sehen, wie die nächsten 2 Jahre sein werden, weil das so diese, sag mal, so diese Phase, wo Early Adopter halt Sachen probieren werden. Wir haben ja gesehen, Apple hat Apple Intelligence vorgestellt, also Siri wird sozusagen ersetzt mit einem viel smarteren Modell, ne? Apple hat ja ein eigenes Modell gebaut, was lokal auf den Devices funktionieren wird, eins mit 7 Milliarden Parametern. Ich denke mal, es wird viel ersetzen und die Leute werden in der Regel sprechen mit dem Telefon. Und wenn man sehen wird, dass viel Dinge passieren, die typischerweise sonst Suchen wären, ne? Also viele normale Suchen sind ja eh jetzt schon ersetzt, ne? Wie, keine Ahnung, was ist die Uhrzeit in New York? Muss ich keine Google-Suche benutzen? Dann spreche ich mit Siri, kriege ich die Antwort fertig. Oder Wetter und so weiter. Das heißt, diese ganz einfachen transaktionalen Suchen, die werden sowieso ersetzt, wo ich genau weiß, was ich haben will. Und wenn wir sehen mit Apple Intelligence, aber auch vielleicht mit dieser ChatGPT Mac App, ne, mit dieser nativen Mac App oder mit anderen Apps, die Nutzer werden mehr und mehr Suchfragen haben und die werden beantwortet werden von diesen LLMs oder von Apple Intelligence, dann wird sich das Suchverhalten ändern, aber wir sind ja alle Gewohnheitstiere, ne? Ich meine, wissen wir ja, das wird ein paar Jahre dauern, bis sich das wirklich durchsetzt. Aber deswegen sage ich ja, die nächsten 2 Jahre sind wahrscheinlich gar nicht so anders als jetzt. Vielleicht mit, ich sag mal, Ergebnissen in Google, die doch stark sich verändern werden, wie diese AI-Overviews, wie eine Mischung aus, der Nutzer nutzt andere Interfaces, um bestimmte Informationen zu bekommen. Aber ich glaube, die nächsten 5 Jahre super schwierig vorherzusehen. Ne? Ich meine, wir wissen ja, GPT 3.5 kam raus vor nicht mal 2 Jahren. Und in dieser Zeit hat sich ja sehr, sehr viel geändert. Und sag mal, jetzt 5 Jahre Zeithorizont zu sehen, ich glaube, das ist für uns sehr unwahrscheinlich, sehr unmöglich.
Werbung.
Werbung in eigener Sache. Wir bei Digital Forward verstärken unser Team. Bitte schaut einmal auf digitalforward.de/jobs nach. Dort seht ihr jede Menge spannende Jobs. Und wenn ihr euch fragt, was macht Digital Forward eigentlich, außer diesen unglaublich spannenden Podcast, seht ihr, unsere Leistungen umfassen unter anderem Digital Marketing Audits, Portalbenchmarks, Technologie- und Agenturauswahlthemen, aber auch Interimsmanagement. Das machen wir auf Augenhöhe mit den führenden Advertisern aus dem E-Commerce-Bereich, aus dem Direct-Banking-Bereich und aus dem Direct-to-Consumer, aber auch anderen Bereichen, wie zum Beispiel aus dem Software-as-a-Service-Bereich. Banken und Telekommunikationsunternehmen sind alles unsere Kunden. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Lust gemacht habe. Bitte schaut nochmal nach digitalforward.de/jobs und empfehlt uns weiter. Vielen Dank.
Ende der Werbung.
Es ist auch so, ich finde das super spannend, gerade wenn man guckt, wie viel sind eigentlich 2 bzw. 5 Jahre. Wir haben jetzt, sagen wir mal so bummelig, 20 Jahre Google-Dominanz hinter uns. Und für diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, weil vor Google gab es Suchmaschinen, also selbst Yahoo hat damals ja mal, oder AOL, das eher so Classifieds, Orientierungsmaschinen. Dann Alta Vista als sehr populäre Suchmaschine, die auch ein ganz okayes Produkt hatten, die dann von einem besseren Produkt, nämlich Google, abgelöst wurden, lange bevor Google überhaupt einen Paid-Bereich eingeführt hat. Und dann hat meiner Wahrnehmung, das haben ja auch viele SEOs und Paid-Search-Experten gesagt, dass Google immer noch deutlich bessere Ergebnisse hatte, eine höhere Stickiness, eine höhere Kundenzufriedenheit als Vergleichsprodukte. Jetzt habe ich das Gefühl, ich fand auch gerade dieses Beispiel von dem Blindtest bei Bing sehr, sehr interessant, dass wir vor einem möglichen Scheideweg oder Kipppunkt stehen, dass diese Dominanz aufgehoben werden könnte. Wenngleich, so mal totgesagte, Google wird ja jetzt nicht totgesagt, aber wir hatten schon an mehreren Punkten die Vermutung, dass die Google-Dominanz abnehmen könnte. Einer war 2008 im Zuge der Finanzkrise, als dann auf einmal die CPCs nicht mehr so gestiegen sind, teilweise sogar gefallen sind und das Suchvolumen pro User stagnierte. Trotzdem hat sich Google relativ gut erholt aus diesen Tendenzen. Es gibt ja auch noch ein Subset neben dem, was du sagst. Du hast ja schon viele Begriffe genannt. Also es gibt dieses Navigational Search, es gibt transaktionales Search, wobei dieser Begriff ja auch in der E-Commerce-Welt anders verwandt wird als in der reinen SEO-Welt. Aber es gibt unterschiedliche Arten von Suchen und dann gibt es auch wiederum unterschiedliche Wege, ob sie auf der Seite in einem organischen Pfad stattfinden oder auf einem auktionierten Paid-Pfad stattfinden. Vielleicht damit wir das mal so ein bisschen auseinanderziehen. Was ich auch in unserem Vorgespräch wirklich herausragend fand, ist, dass es immer mehr Content geben wird, der nicht mehr einen Besuch auf der originären Website erforderlich macht. Auch das ist ja schon ein Problem, was gerade die Publishing-Welt schon länger betroffen hat, das Stichwort Nachrichten. Das geht jetzt natürlich noch weiter, weil wir viel bessere Suchergebnisse auf der organischen Seite kriegen. Ich würde gerne mal mit dir so durchgehen, Konsequenzen, Vor- und Nachteile aus der Publisher-Welt. Dieser Podcast richtet sich ja primär an die Advertiser-Welt, aber vielleicht auch gerne wähl du die Reihenfolge nach, wen es am härtesten oder am schnellsten betrifft. Vielleicht fangen wir mit den Publishern an. Was meinst du?
Also bevor wir jetzt sozusagen direkt über Publisher sprechen, muss man, ich glaube, mal eins vorher noch betrachten, und zwar Google ist ja eine Public Company und die müssen ja mit jedem Earnings Call irgendwo zeigen, hey, am besten werden die Erwartungen übertroffen. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil die Anzahl der Suchen wird ja nicht zunehmen, ne? Die wird ja eher abnehmen, ne? Weil ja. User andere Devices vielleicht nehmen für bestimmte einfache Suchanfragen, wird Google jetzt nicht mehr Anfragen haben. Das ist ganz wichtig, aber Google muss ja mehr Umsatz machen. Das kann Google natürlich nur kompensieren, indem sie mehr Werbung anzeigen, aber das geht ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt, ne? Weil am Ende, wenn du nur Paid-Ergebnisse hast, dann sinkt ja irgendwo auch die Relevanz und die Credibility jetzt auch, ich sag mal, beim Consumer, ne, für die Ergebnisse, wenn man sich alles kaufen kann, die Ergebnisse. Aber jetzt, bevor wir sozusagen zu den Publishern gehen, ich glaube, Google hat eine Sache im Auge, die Google gar nicht öffentlich so bespricht. Das hat mehrere Gründe. Und zwar, der E-Commerce-Markt ist ja weltweit 5,8 Billionen. Ne? Der Markt ist ja viel größer als Advertising. Natürlich sind die Margen ja viel geringer, ist ja klar. Aber so ein Amazon ist einfach im Prinzip eine Produktsuchmaschine. Und das ist natürlich eine Sache, die Google halt irgendwo am Ende auch ownen möchte. Und zwar, indem Google sehr smarte Produktfilter, Empfehlungen in die Google-Suche mit einbaut, um nämlich diese End-to-End-Customer-Journey stärker zu ownen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich suche nach Adidas Sneaker, dann zeigt Google in den USA sehr, sehr smarte Filter, ne? Nach welchen Farben, welche Größen, welches Geschlecht und noch welche Produktlinie von den Sneakern und so weiter. Google ist also sehr, sehr gut, mich schon mal zu guiden, ne? Was so Kaufberatung angeht. Und hat dann sozusagen sogenannte, nicht nur Shopping-Ads, das sind ja die Kauf-Ads, sondern sogenannte Popular Products-Boxen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Merchants, die aktuell noch kostenlos ihren Produktfeed mit Google connecten können, um dann basierend auf meinen Präferenzen direkt Produkte zu sehen, auch die Preise zu sehen. Google hat eine Art Preisvergleich, der nicht gut funktioniert, weil man tatsächlich nicht nach Preis sortiert, sondern einfach wahllos, sinnlos irgendwie die Merchants anzeigt. Aber, und jetzt kommen wir an den Punkt, Google hat, und das, wie gesagt, wird nicht öffentlich großartig breitgetreten, aber das ist wichtig, Google hat Kooperationen mit Firmen wie Shopify, ne? Und das heißt, Shopify hat in seinem Produkt einen Button, dem es Merchants erlaubt, direkt Google Pay oder direkt den Checkout einzubinden. Das heißt, in dem Moment, wo der Merchant es aktiviert, wird auf der Google-Suche ein Buy-Now-Button angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt nach Adidas Sneakern als Beispiel suche und ich habe den Sneaker gefunden, den ich eigentlich haben möchte, dann kann ich direkt Buy Now drücken und ich werde direkt bei meinem Merchant direkt auf die Checkout-Seite des Merchants geleitet. Und wenn ich jetzt noch Google Pay verbunden habe, ne, mit meiner Kreditkarte, muss ich nur noch einen einzigen Knopf drücken und alles ist fertig, weil die Adresse ist ja hinterlegt, mein Name ist hinterlegt, die E-Mail-Adresse, ne, die Kreditkarte. Ich habe sozusagen keine Friktion mehr zwischen das ist, was ich haben möchte, das ist, was ich bekomme. Und dieser Markt ist so groß, dass Google sich gerne ein Scheibchen davon abschneiden wird, dass Amazon oder andere E-Commercer bekommen, weil Google ja doch noch, ne, wir haben ja sozusagen über die Customer Journey schon so ein bisschen gesprochen. Du hast ja gesagt, Google hat einen großen Anteil an der Entscheidung. Ich glaube, Google möchte noch einen viel größeren Anteil haben und sozusagen den Nutzer end-to-end am besten own. Und das, glaube ich, wird der größte Treiber werden für Googles Zukunft, weil wenn immer mehr Suchen, gerade informational searches, die ja sowieso nicht so gut monetarisiert werden können, Richtung AI wandern, dann ist es auch okay, wenn Google mehr AI-Overviews anzeigt. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt mit den Publishern. Weil Google selber mit diesen Informational Searches ja gar nicht so viel Geld verdient, weil da ja sowieso nicht so viel Werbung. Das heißt, Google kann sehr wohl dieses AI-Thema pushen, die verlieren keinen Umsatz in dem Moment, weil ja gar nicht so viel Werbung da stattfindet, und haben in der Wahrnehmung, sind in der Wahrnehmung eine AI-Company, ne? Also ist ja so, ne, weil nach der Google AIO-Keynote ist ja der Börsenwert um 200 Millionen gestiegen, ne? Google gehört ja zu den 5 größten Firmen der Welt, ne? Die Keynote, die Public-Wahrnehmung ist, Google ist eine AI-Company, die trauen sich was, bumm, der Börsenwert steigt um 200 Millionen mal von einem Tag auf den anderen. Und gleichzeitig wird Google aber im Paid Search extrem stark investieren und damit sein Geld machen. Jetzt kommen wir zu den Publishern, weil Google ja eben AI so pushen muss, um in der Public Wahrnehmung einer AI-Company zu sein. Und Google versucht, möglichst wenig Umsatz sich wegzuschneiden, weil theoretisch durch AI und immer mehr Beantwortung von Fragen Google ja weniger Umsatz machen dürfte. Ne, man darf ja auch nicht vergessen, viele Publisher nutzen ja Double-Click oder insbesondere irgendwelche anderen Monetarisierungsmöglichkeiten, die Google bietet, ne, AdSense, Double-Click und so weiter. Das heißt, Google wird mit weniger Traffic auf solchen Seiten, Publisher, Blogseiten und so weiter, weniger Umsatz machen, muss es Google woanders kompensieren. Das haben wir gerade besprochen. Und jetzt kommen wir an den Punkt. Google wird sehr stark Publishern Traffic wegnehmen müssen, um sozusagen den Nutzer auf der Google-Suche zu halten. AI-Overviews ist nur ein Teil, gleichzeitig aber haben wir auch, das wissen wir, wir hatten ja vorhin mit Google News sozusagen halt die Probleme, wo ja viele Verlage in Europa, haben wir ja ganz stark Axel Springer und andere Verlage gehabt, die da sehr stark gegen vorgegangen sind, haben sich dem aber so ein bisschen ergeben. Jetzt hat Google ja vor ein paar Wochen diesen Site Reputation Abuse, quasi diese Änderung der Guidelines, der Webmaster Guidelines, gebracht, wo Publisher, die mit typischen Affiliate-Modellen handeln, nämlich jetzt, ich zeige Coupons an oder habe irgendwelche Product-Reviews oder andere Dinge, ne, da kriegen Publisher noch weniger Traffic aus der Google-Suche, weil sie quasi ihre Reputation missbrauchen. Das ist ja das, was Google sagt mit diesem Site Reputation Abuse. Und für Publisher wird es sehr, sehr schwierig werden. Und damit stehen wir eigentlich an dem Punkt, dass immer weniger Content produziert wird. Dann müssen wir uns als Nutzer halt fragen, wie kommen wir an den neuen Content? Und ich glaube, das wird eine riesen Herausforderung, weil zum einen, wir brauchen ja den Content, auch, ich sag mal, um uns unabhängig zu informieren oder generell, um uns zu informieren. Und zweitens aber, brauchen ja auch AI, also Large Language Modelle, frischen Content, ne? Weil wenn irgendwann mal der gesamte Content quasi aufgesaugt wurde zum Trainieren der Modelle, wird nichts Neues erzeugt oder im schlimmsten Fall erzeugt AI Content, der dann wiederum die AI trainiert, die dann wiederum Content erzeugt, ne? Das ist ja so dieses Habsburger Problem, ne? Dass man so dieses Inzucht sozusagen hat. Das wird halt sehr spannend werden und wir sehen ja sehr, sehr viele Publisher mit diesen Paywalls. Ne? Ich meine, The Information, New York Times, Spiegel, Manager Magazin und so weiter. Ich habe auch mittlerweile mehrere Subscriptions, zahle mittlerweile viel mehr für Content-Zugang als irgendwelche Streaming-Anbieter. Ne? Alle schimpfen über Netflix erhöht die Preise, Spotify und so weiter. Aber diese ganzen Content-Schranken führen ja eigentlich dazu, dass man quasi mehr und mehr quasi Geld ausgeben muss, um an echten, originären Content ranzukommen. Und um das jetzt nur noch abzuschließen, was ich glaube, was halt passieren wird, ist, wir werden so eine Art digitalen Fingerprint bekommen, dass halt nämlich Content, der erstellt wird, von echten Menschen quasi irgendwie signiert wird, dass es nachvollziehbar ist, dass der Content quasi echt ist, von echten Menschen. Und ich glaube, das werden dann wiederum die Nutzer nämlich schätzen, dass wenn die wissen, hey, dieses Product Review wurde von einem echten Tester gemacht, ne? Das wurde wirklich angefasst und durchgeführt und ist digital signiert. Und ich glaube, das wird sozusagen Publisher dann wiederum helfen, wenn sowas passiert. Aber es wird eine Vielzahl an Publishern wahrscheinlich sehr, sehr schwer haben. Und nur noch eine kleine Anzahl an Publishern wird überleben, aufgrund nämlich der Nachfrage nach echten Inhalten, echten Content. Und ja, und ich meine, was wir auf jeden Fall auch sehen, ist, dass ja viele Publisher Verträge machen mit, ich sag mal, Google hat den Vertrag mit Reddit, OpenAI hat Verträge mit Axel Springer und mit vielen anderen Verlegen. Verlagen, oh mein Gott. Da müssen wir gucken, wo die Reise hingeht, ja. Ich bin auch sehr gespannt.
Super spannende Perspektive. Gerade so diese Echo-Kammern. Es gab ja auch schon Beispiele, wie Publisher mit AI-generierten Content versucht haben, Marktanteile zu sichern. Und dann ist das Gegenteil passiert. Du hast mir CNET als Beispiel genannt. Bevor wir nochmal auf die Perspektive von Advertisern und die Content-Möglichkeit von Advertisern zu sprechen kommen, ich fand das super interessant, was du gesagt hast, wo Google sich eigentlich überhaupt noch Marge aus einem Pool raussaugen kann. Und das ist ja total wichtig. Es gibt nicht nur die Verschiebung innerhalb der Suche, sondern auch die reine Produktsuche ist ja etwas, was Google schon vor ja fast über einem Jahrzehnt an Amazon abgegeben hat. Und in vielen Subkategorien gibt es immer mehr so Destinational Sites, die halt nicht mehr Google heißen, wie zum Beispiel Booking.com für Hotels als Beispiel. Also es ist jetzt nicht so, dass Google überall schon immer gewonnen hat. Du sagtest so eben in so einem Halbsatz, dass der organische Real Estate ja auch immer, sagen wir mal, nicht zugenommen hat oder vielmehr nicht alles paid ist. Das ist etwas, was ich schon lange so sehe, wenn man mal die rein informationalen Searches rausnimmt, dass auf der transaktionalen Seite, also dort die sogenannten Money Keywords, dass es die schon seit längerem kaum noch im Organisch, also dass dieser Real Estate sowieso schon länger kleiner geworden ist. Kannst du da vielleicht kurz nochmal was sagen, weil da gibt es immer so unterschiedliche Belief-Strukturen, ob Money Keywords auf der organischen Seite noch wachsen, stagnieren oder schon seit Jahren im Rückzug sind auf der organischen Seite.
Also das ist eine sehr interessante Frage, weil zum einen braucht Google die organischen Ergebnisse, um selber glaubwürdig zu wirken, ne? Weil wenn man zu Money Keywords ausschließlich Werbung anzeigen würde, dann sinkt ja auch die Glaubwürdigkeit, weil ne, man kann sich am Ende das Ergebnis kaufen und am Ende kann der Nutzer Google nicht mehr vertrauen, weil Google ja eigentlich sagt, wir wollen die Informationen der Welt quasi frei zugänglich machen, ne? Und das ist ja immer noch Googles Motto. Aber wir wissen ja, wenn du suchst nach Money Keywords, dann ist ja der komplette Above the Fold komplett geowned von Werbung. Ne? Das wissen wir. Und in vielen Fällen, jetzt sehen wir das in den USA zum Beispiel mit AI-Overviews, die nicht zwangsläufig bei Money Keywords angezeigt werden, aber wenn sie angezeigt werden, dann hast du erst Werbung, danach AI-Overviews, ne? Also quasi nochmal weniger Real Estate für Organic und danach kommen die organischen Suchergebnisse. Und das ist sehr, sehr interessant, dass Google quasi immer mehr Real Estate wegnimmt. Auf so reinen transaktionalen Money Keywords, du hattest Booking erwähnt, ne? Ich möchte eine Reise buchen, hat Google natürlich immer noch die Advertiser zuerst, weil die machen am Ende das Geld, aber danach hat Google seine eigenen vertikalen Suchprodukte, ne? Mit der Hotelsuche, mit der Flugsuche. Es gibt was Neues, was ich total krass finde und ich bin mir nicht sicher, warum sich Wettbewerbshüter das nicht angucken. Und zwar mit dem letzten Google Core Update im März diesen Jahres hat Google seine eigenen Produkte nochmal extrem stark bevorzugt. Das heißt, Google.com war der größte Gewinner im eigenen Google Suchindex. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel suchst nach irgendwie Flüge, ja, Flugsuche, dann ist im Prinzip Googles Flugsuche das erste organische Ranking. Natürlich nach der Werbung, ja, nach der Werbung. Und dann kommt Googles eigene Flugsuche. Und wenn ich raufdrücke, komme ich auf eine Landingpage mit dem Suchschlitz in der Mitte. Das ist jetzt kein Witz, was ich sage. Mit dem Suchschlitz in der Mitte. Und wenn ich da jetzt was eintrage, zum Beispiel Flüge nach Berlin, werde ich zurückgeschickt auf die normale Google-Suche. Das ist kein Witz. Auf die normale Google-Suche mit Ergebnissen für Flüge nach Berlin beispielsweise. Und das ist in meinen Augen total krass, weil Google ja selber sagt, hey Publisher, du brauchst echt guten Content, um gut zu ranken. Du brauchst EEAT, ne? Also die Expertise, es hat Google ja sozusagen erweitert, ne, die Experience, also du hast selber das Ganze wahrgenommen, die Autorität und den Trust, das Vertrauen, aber Google selber packt seine eigene Seite da auf Platz 1, die ja überhaupt keinen Wert hat, ne, die hat weder Content noch hat die Wert und leitet es weiter zurück zur Suche und Google sagt ja immer, ne, das sind Modelle, die eigentlich abgewertet werden, sowas ist nicht in Ordnung und Google hat hier wirklich nachweislich andere Maßstäbe an sein eigenes Angebot als an andere und das in meinen Augen, das ist sehr schädlich für Googles Modell, aber wir hatten ja vorher schon gesagt, als Public Company muss ich ja wachsen, jedes Quartal und ich glaube, Google wird diese vertikalen Suchen, also gerade jetzt wenn wir im transaktionalen Bereich, noch stärker ausnutzen. Das heißt, für viele Anbieter, ob es jetzt ein Booking das Ganze ist, ne, oder ein Expedia, wird es schwieriger werden, weil, jetzt kommen wir wieder zu den LLMs, am Ende, wenn ich als Nutzer das Bedürfnis habe, irgendwie ein Hotel zu haben, ne, stell dir vor, ich möchte eine Reise auf Mallorca sozusagen suchen und dann buchen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Google in der Zukunft diesen Informationsteil ganz gut abbilden kann mit seiner AI, ne, mit AI-Overviews oder mit anderen Dingen. Und wenn ich meine Ergebnisse eingrenze, dann kann Google wahrscheinlich sehr, sehr gut mit entweder mit diesen Action-Modellen oder quasi direkt über die Interaktion in der Suche das Ganze für mich buchen. Und es ist mir doch egal, ob ich über Booking buche oder Expedia oder was auch immer. Ich habe ja vielleicht gar keine hohe Loyalität zu Booking, wenn Google mir den besten Preis auch andersrum besorgen kann. Und das wird dann wieder sehr spannend werden, weil Google dann noch mehr die Transaktion own wird und den Nutzer own, weil derjenige, wo gebucht wird, dann ja gar nicht mehr weiß, wer ist der Nutzer. Na, wer ist vielleicht falsch, aber der weiß gar nicht, wo kommt der Nutzer her und kann gar nicht viel sozusagen mit der Information machen. Ja, also es wird noch echt spannend werden, muss ich ganz einfach sagen, weil für Transaktionen definitiv das so sein wird, dass du als Advertiser kämpfen musst, um an die User-Daten zu kommen, ja.
Ja, das war mir wichtig, dass wir diesen Punkt nochmal kurz machen, dass nicht irgendwie im Versteckten, wo die Hoffnung besteht, dass durch diese neue Entwicklung auf einmal die alte Welt wieder zurückkommt, in der ich eine hohe organische Reichweite nicht nur aufbauen, sondern auch verteidigen kann und die dann auch noch für Keywords, die wirklich an Wirtschaft, diese sogenannten Money-Keywords sind die Keywords, die einen wirtschaftlichen Wert haben, also anders als die rein informativen. Und die, also ein klassisches Beispiel ist immer, es ist halt Mietwagen Mallorca buchen, ist ein Money-Keyword. Die Klimatabelle von Mallorca ist kein Money-Keyword. Damit kann ich kein Geld verdienen, zumindest sehr, sehr schwer. Ja. So, und die, diese alte Welt kommt nicht mehr zurück, sondern du sagst ja, du leitest ja sehr schön her, dass nicht nur die Google-eigenen Produkte, die machen ja in der Regel die PPCs noch höher. Und bei nicht steigender Conversion führt das dazu, dass die Kosten-Umsatz-Relation aus Advertiser-Sicht eher teurer wird. Und wenn Google auch noch die Transaktion ownt, wie zum Beispiel durch die Abwicklung der Zahlung, dann habe ich Marketingkosten und eventuell noch eine Absatzmittlung, aber ich ersteige mir keine Kundenbeziehung, sondern die Kundenbeziehung bleibt in diesen Modellen ja sehr häufig dann nicht uneingeschränkt beim Advertiser, sondern vielleicht sogar nur bei dem Transaktionsvermittler. Also Amazon ist, glaube ich, das beste Beispiel, wo PPC-Geschäft und die Transaktionsabwicklung auf der Seite von Amazon ist und der E-Commercer in dem Fall, der Dropshipper im Hintergrund ist, der ja. Gutes Produkt zum guten Preis zur Verfügung stellen muss, aber mehr auch nicht kriegt für seine Marketingkostenquote. Es gibt ja diese Beispiele, die du genannt hast, jetzt zum Beispiel bei der Flugsuche, das gibt ja schon andere Verticals, wo das gleiche Muster stattfindet, wo Google seine eigenen Produkte reinbringt. Das gab es bei Jobs, das gab es jetzt gerade kürzlich bei Gutscheinen, das gibt es auch für Navigationsfragen, dieses Muster haben wir immer wieder. Wenn du jetzt unterstellen wir mal, wir können jetzt nicht so lange warten, bis die Wettbewerbshüter da wirklich nicht nur das erkennen, sondern noch eingreifen und etwas verändern. Wenn du jetzt Advertiser wärst, was wären so die Kerninitiativen, auf die du dich jetzt einstellen würdest?
Also das Allerwichtigste ist, gerade wenn man jetzt in die Zukunft guckt und man sieht, dass diese großen Unternehmen, es geht ja nicht nur um Google, es geht ja sozusagen um alle großen Tech-Unternehmen. Du hast gerade Amazon erwähnt. Mhm. Amazon hat es schon viel früher vor Google gemacht. Ne? Die Amazon ist ja in meinen Augen jemand, der ja die Merchants quasi erpresst, ne? weil Amazon sagt, du musst Werbung bei uns schalten, weil wenn jemand nach deinem Produkt sucht, zeigen wir einfach andere an. Ist ja wirklich so. Ne? Du suchst, ja, keine Ahnung, nach einer bestimmten Miele Waschmaschine und bist sehr spezifisch und sagst, ich möchte genau das Produkt. Das stört Amazon nicht und du siehst halt irgendwelche Imitate oder andere Waschmaschinen, weil die halt Werbung bezahlen. Ne? Und so erpresst Amazon im Prinzip die Händler auf der eigenen Plattform. Und das ist sozusagen eine Sache, die große Tech-Unternehmen immer mehr und mehr machen werden. Und das heißt für Brands, man muss Mittel und Wege finden, die Kundenbeziehung irgendwie zu ownen und zu bekommen. Das heißt, entweder stärker Direct-to-Consumer zu investieren. Wir wissen ja, dass große Brands diesen Trend sowieso schon pflegen. die eigene Webseite oder die eigene Mobile-App, die sind für viele Anbieter viel wichtiger geworden als andere Kanäle. Ne? Also beispielsweise, wir hatten von Adidas erwähnt, ne? Adidas hat wahrscheinlich früher größtenteils Retail-Geschäft gehabt. Das haben die sozusagen auch strategisch schon vor vielen Jahren entschieden, dass es zwar wichtig ist, aber eigentlich dieses Direct-to-Consumer-Business halt passt. Ne? Und so hast du halt eine App, du hast eine Beziehung zu dem User, du kannst sozusagen den User anders engagen über Push-Notifications, über E-Mails und so weiter. Und ich glaube, das wird für viele Anbieter der einzige Weg sein, irgendwie an den Kunden zu kommen, weil diese ganzen großen Tech-Unternehmen, die werden die Daten nicht hergeben wollen. Ja, ich meine, Apple ist ja ist ganz spannend. Apple ist ja sozusagen extremer Verfechter von Privacy. Die haben jetzt ihr Apple Intelligence gelauncht und Apple hat vor vielen Jahren schon ein Service gelauncht, der heißt Hide My Email. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du kannst quasi ein eigenes Apple VPN benutzen und wenn du dich irgendwo anmeldest, kannst du quasi eine obfuscated heißt es, ne, eine geschützte E-Mail-Adresse, die sich nicht zurückverfolgbar auf dich machen lässt, nutzen, um dich bei Services anzumelden. Das heißt, der Service, der weiß gar nicht, wer das ist, der kennt mich gar nicht, ne? Der hat irgendeine Fake-E-Mail und der kennt nicht mehr meine IP-Adresse, weil ich ja über das Apple VPN gehe. Für mich als Nutzer ist es super. Das heißt aber, ich habe so diesen krassen Login, dass ich sozusagen nur bei diesem einen Anbieter bin, weil der Händler sozusagen mich gar nicht mehr kennenlernen kann, ja, oder der Anbieter. Und das wird noch sehr, sehr interessant werden, ne? Weil, wie gesagt, ich glaube nur durch dieses Brandbuilding, ne, du musst irgendwie präsent sein auf TikTok, wenn du genügend Geld hast, dann halt auch quasi irgendwie offline, ne, Out-of-Home-Media, ne, irgendwie vielleicht ganz klassisch mit Plakaten oder was auch immer, wirkt ja immer noch, das wissen wir ja, auch die gute alte Fernsehwerbung irgendwie funktioniert ja immer noch. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man das Ganze machen kann. Das heißt aber, wenn ich jetzt irgendwie ein Startup neu aufbaue, und bin extrem abhängig sozusagen von diesen, also quasi outbound, ne, und ich muss irgendwie Werbung schalten, das wird halt wahnsinnig schwer, da irgendwie ein Brand aufzubauen. Da muss man schon sehr, sehr smart sein, um die Kundenbeziehung aufzubauen, ja.
Interessante Perspektive, dass also gerade auch so die Plattform Apple die Kundenbindung aus einem ganz anderen Intent heraus, die Kundenbeziehung zwischen Advertisern und Konsumentinnen irgendwie immer schwieriger macht durch zum Beispiel anonyme E-Mail-Adressen, also als Gatekeeper dafür. Da hat man auf allen Seiten des Funnels mehr oder weniger Herausforderungen. Wenn ich die richtig verstanden habe an dem Beispiel der App, damit meinst du also, dass die Advertiser vor allen Dingen auch eine eigene Plattform, einen eigenen direkten Zugang für Kunden ermöglichen müssen. Das ist auch etwas, was schon eigentlich schon lange propagiert wird, nicht? Dass es einen Grund geben muss, dass deine User direkt zu dir kommen und nicht jedes Mal die Würfel zurückgelegt werden und über Suchen, über wen auch immer, zu dir kommen. Und das das Customer Relationship Management wird dann auch umso wichtiger. Jetzt, du bist ja so mal von Hause aus SEO, wenn ich das so sagen darf. Eine der Kerninitiativen, die gerade auch SEO-Agenturen jetzt in der Vergangenheit immer gepusht haben, ist das Invest in noch besseren, noch breiteren und tieferen Content. Hat das denn jetzt so, wenn ich mir das so alles nochmal Revue passieren lasse, hat das denn immer noch so Gültigkeit?
Es kommt auf den Content an, ne? Also viele Agenturen, also das ist jetzt vielleicht falsch, also viele, die SEO sehr, ich sag mal, oberflächlich sehen, die haben Agenturen beauftragt, Content zu produzieren und vor AI waren es dann halt oft Texte, die waren vielleicht sehr oberflächlich und vielleicht sehr allgemein, einfach nur damit Text da ist, ne, auf so vielleicht eher transaktional Intent Landing Pages wurde halt noch ganz viel Text draufgepackt, in der Hoffnung, dass man möglichst breit rankt. Der Text generell war auch schon vor AI immer wichtig in dem Hinblick, dass man dem Nutzer irgendwie einen Wert sozusagen gibt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine neue Jeans suche, dann wäre Content doch eher nur dann wichtig zu sagen, was sind die verschiedenen Schnitte? Was sind verschiedenen Vor- und Nachteile von bestimmten Jeans? Oder keine Ahnung, wer kann welche Jeans am besten tragen oder was ist der aktuelle Trend? Ne? Jetzt sind ja Schlaghosen oder breite Hosen wieder in. Solche Dinge, da sehe ich den Content. Ne? Jetzt wurde Content aber trotzdem ja oft missbraucht und war halt sehr oberflächlich. Und jetzt durch die AI, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, ist natürlich noch viel, viel einfacher, solchen Content zu produzieren. Und du hattest vorhin CNET erwähnt, ist ein gutes Beispiel, weil es gibt auch noch andere, aber CNET ist jetzt schon ein bekannter Brand im Media-Bereich. Die haben halt sehr viel Finanzcontent über AI produziert, so quasi halbautomatisiert mit doch irgendwie Menschen, die einen nochmal drüber geguckt haben. Und der Content, der hatte ganz gut gerankt und den hat Google in dem letzten Update im September letzten Jahres quasi komplett rausgeschmissen aus dem Index, weil ich glaube einfach der Wert nicht gut genug ist. Ne? Und das heißt, Content an sich, glaube ich, wird für den Nutzer immer wichtiger werden, wenn er einen Wert stiftet. Content, der einfach nur produziert wurde in der Vergangenheit, um irgendwie der Suchmaschine Wörter zu geben, um damit die Suchmaschine den Kontext besser versteht. Weil am Ende ist die Suchmaschine nicht schlau, sondern die ist ja sehr, sag mal, dumm ist das falsche Wort, sondern die nimmt ja einfach nur den Kontext. Und ich glaube, Google ist viel besser geworden, den User Intent, den Kontext zu verstehen und braucht gar nicht mehr so viel Text. Das heißt, alle, die diesen alten sozusagen Weg haben und wir müssen möglichst viel produzieren, damit möglichst viel bei rauskommt, das wird sozusagen so nicht mehr funktionieren. Content muss tatsächlich einen Purpose haben und dann, glaube ich, wird das auch weiterhin funktionieren. Aber die Mehrheit des Contents, wie wir beide wissen, ist eher oberflächlich und nicht so relevant. Der wird es sehr schwer haben zu ranken.
Super, super Perspektive. Also danke auch für die Klarheit. Wir kommen leider schon so ein bisschen ans Ende unseres Podcasts. Ich hätte große Lust, ich könnte jetzt ewig lang mit dir weitersprechen, ich hätte große Lust, wenn du auch einverstanden wärst und auch Lust dazu hast, mal so eine Google Update und Sichtbarkeitsentwicklungsfolge mit dir zu machen. Das ist vermutlich schwer als reines Audioformat, aber wir können das ja mal versuchen, weil es auch bei schön durch Outside-In-Tools unterstützt, über schön greifbar finde, was zum Beispiel guten Content ausmacht und wie, was dadurch erreicht werden kann und wie man zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer dann abgestraft oder abstürzen kann, wenn der Content halt nicht passt. Ich denke, da können wir oder kannst du jede Menge Praxisbeispiele auch mitbringen. Vielleicht, wenn du einverstanden bist, machen wir das in einer späteren Klar. Folge.
Ja, gerne. Richtig? Also machen wir, ja.
Super, klasse. Lieber Markus, zum Abschluss, meine Abschlussfrage. Kannst du uns eine Studie, eine Quelle, ein Buch, einen Film, was auch immer, empfehlen, was dich in letzter Zeit irgendwie inspiriert oder geprägt hat?
Also du hattest mich im Vorfeld gefragt, welches Buch ich da empfehlen könnte oder generell welche Quelle. Mir fiel erst sehr schwer, irgendwas quasi aus meinem Gedächtnis zu kramen, was mich selber maßgeblich beeinflusst hat. Mhm. Weil ich höre sehr viel Podcasts und höre auch viele Audiobücher. Aber als ich dann nochmal in mich gegangen bin, habe ich ein Buch gefunden, was mich tatsächlich maßgeblich beeinflusst hat. Und zwar wirklich maßgeblich. Und das Buch heißt Alles Idioten von dem Thomas Eriksen. Das ist ein Verhaltensforscher, der sozusagen die unterschiedlichen Persönlichkeitsmodelle untersucht. Ne? Wir kennen ja alle so Modelle wie DISC, DISC oder andere, ne, da geht es ja oft um, ne, die blauen Menschen sind eher analytisch und die gelben Menschen sind eher die Entertainer und die roten sind so die Dominanten und so weiter. Und in dem Buch, muss ich sagen, erklärt der Thomas Eriksen das auf eine extrem gute, auch teilweise suffisante Weise, was die Stärken und Schwächen der einzelnen Persönlichkeitsmodelle sind. Nutzt auch seine Familie als gutes Umfeld, um so Beispiel zu geben und ist wirklich, wirklich lustig, aber gleichzeitig hat es mir die Augen geöffnet, weil ich wirklich ganz oft das Problem hatte, weil ich nicht verstanden habe, warum sind manche Menschen so? Und die sind halt einfach anders. Die haben halt einfach eine andere Persönlichkeit. Deswegen würde ich das Buch sehr empfehlen. Das sollte man lesen, wenn man im Sales und Marketing ist. Auf jeden Fall, wenn man damit die unterschiedlichen Motive und Absichten der Menschen dann doch besser verstehen kann, ja.
Richtig gut. Klasse. Wir packen dieses Buch in die Shownotes. Vielen Dank dafür. Und ja, ich danke dir, lieber Markus, für deine Zeit und deine Einblicke. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt. Und ich bin sicher, es gibt noch genügend Stoff in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, über die wir sprechen können werden. Und ich freue mich auf die Fortsetzung mit den Sichtbarkeitsentwicklungsbeispielen. Jetzt grüße ich dich nach Berlin, glaube ich, ne? Du sitzt in Berlin.
Genau.
Wunderbar. Dann Grüße in die Hauptstadt und hoffentlich bis ganz bald. Vielen Dank, Markus.
Danke, Erik. Bis bald.
Das war's mit Markus Tober von Searchmetrics bzw. SEMrush ja jetzt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bitte hinterlasst positive Kommentare oder wenn sie negativ sind, schreibt mir. Nee, hinterlasst positive Kommentare auf den sozialen Plattformen und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Werbung.
Werbung in eigener Sache. Wir bei Digital Forward verstärken unser Team. Bitte schaut einmal auf digitalforward.de/jobs nach. Dort seht ihr jede Menge spannende Jobs. Und wenn ihr euch fragt, was macht Digital Forward eigentlich, außer diesen unglaublich spannenden Podcast, seht ihr, unsere Leistungen umfassen unter anderem Digital Marketing Audits, Portalbenchmarks, Technologie- und Agenturauswahlthemen, aber auch Interimsmanagement. Das machen wir auf Augenhöhe mit den führenden Advertisern aus dem E-Commerce-Bereich, aus dem Direct-Banking-Bereich und aus dem Direct-to-Consumer, aber auch anderen Bereichen, wie zum Beispiel aus dem Software-as-a-Service-Bereich. Banken und Telekommunikationsunternehmen sind alles unsere Kunden. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Lust gemacht habe. Bitte schaut nochmal nach digitalforward.de/jobs und empfehlt uns weiter. Vielen Dank.
Ende der Werbung.